Bayern 2 Kulturwelt.
Wie wurde die Hamas, was sie heute ist? Der Historiker und Journalist Josef Kroitorou hat ein Buch über die Organisation und ihre Herrschaft in Gaza geschrieben. Darüber spreche ich mit ihm in dieser Sendung. Dann haben wir noch zwei Buchempfehlungen. James, der meisterhafte Roman von Percival Everett, erzählt den Mythos Huckleberry Finn aus schwarzer Perspektive ganz neu. Und Toxische Weiblichkeit. In diesem Sachbuch untersucht die Autorin Sophia Fritz einen provokativen Begriff. Und zu guter Letzt Alois oder Nichts, das erste Album des Giesinger Duos Haffner Burgmeier.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
Die Musik kommt heute vom britischen Indie-Folk-Duo Hannah Nicholson und David Page, die sich Äderläsi nennen, nach einem berühmten Volkslied der Sinti und Roma, das dem Schutzheiligen St. Georg gewidmet ist. Äderläsi sind auch ein bisschen nomadisch unterwegs. Sie leben auf einem Hausboot in London. Auf ihrem Debütalbum Äderläsi lebt der psychedelische Sound der 60er Jahre weiter. Ja, und auch um Drogenerfahrungen geht's, zumindest in diesem Song. Run, run, run.
There's a black river winding straight to your door. There's a black river coming back for more. There's a black river bound to swallow you whole. In the kiss and the glow of violet molten.
Seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober führt Israel Krieg gegen die Hamas. Premier Netanyahu spricht immer wieder wörtlich vom totalen Sieg, vom Total Victory. Aber ist das eigentlich realistisch? Geht es in der Region überhaupt ohne die Hamas? Nein, sagt der Historiker, Journalist und Autor Josef Kroitorou. Er hat gerade ein Buch geschrieben, in dem er schildert, wie die islamistische Hamas seit ihrer politischen Machtübernahme 2007 ihre Herrschaft im Gazastreifen systematisch ausgebaut hat. Herr Kroitorou, bevor Sie uns erklären, warum die Hamas auch in Zukunft eine Rolle spielen wird, wer ist die Hamas und was hat sie so einflussreich gemacht?
Also die Hamas-Bewegung besteht im Grunde aus drei Segmenten. Das ist einmal dieses soziale Netzwerk mit Moscheen, mit angeschlossenen medizinischen Einrichtungen, mit Schulen. Dann kommt die politische Ebene, also es gibt eine Führungsebene mit verschiedenen Gremien. Diese Gremien sitzen ja nicht nur in den Palästinensergebieten, sondern teilweise auch im Ausland. Und dann kommen noch hinzu die Milizen der Hamas. Und das sind ja nicht nur die Qassam-Brigaden, also der eigentliche militärische Arm, sondern seit 2007 hat die Hamas als Alleinherrscherin im Gazastreifen auch noch weitere Sicherheitsdienste und eine Polizei aufgebaut. Also Bewaffnete, die heute unterwegs sind, stammen ja nicht nur aus diesen Qassam-Brigaden.
Und wie äußert sich der Einfluss der Hamas konkret? Wie könnte man das beschreiben?
Die Hamas ist ja im Gazastreifen entstanden und hat schon seit mehreren Jahrzehnten Einfluss auf die Bevölkerung genommen durch ihre Agitation, durch die sozialen Dienste, die sie anbietet, sodass sie dort eine feste Anhängerschaft hat aufbauen können. Man muss aber dazu sagen, bevor es zur Gründung der Hamas gekommen ist, 1987, agierten die Muslimbrüder, also diese Vorläufer der Organisation, unter der israelischen Besatzung, die ihre Aktivitäten aber auch geduldet hatte. Also die Israelis wollten gerne eine Konkurrenz zur säkularen Widerstandsbewegung, zum Beispiel der Fatah, also das ist die Hauptorganisation in der palästinensischen PLO. Das hat eine längere Geschichte der Einflussnahme der Hamas auf die Bevölkerung in Gaza. Und diesen Einfluss hat dann die Hamas, seitdem sie gewaltsam die Macht im Gazastreifen übernommen hatte, 2007, noch einmal ausgebaut. Durch die Gründung von Schulen, durch die Vernetzung der Moscheen, noch einmal mit den Schulen und mit den Regierungsbehörden, die sie aufgebaut hatte, mit der politischen Bewegung, mit eigenen Medien, sodass eine Art Semi-Staat entstanden war nach der Vorstellung der Hamas.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer These, dass man für eine politische Neuordnung des Gazastreifens die Hamas mit einbeziehen müsste. Ein Gedanke, der wahrscheinlich auch für viele schwer erträglich ist.
Der Gedanke mag für viele schwer erträglich sein, aber Israel hat all die Jahre eine Art Koexistenz mit der Hamas im Gazastreifen gehabt. Da wurde gar nicht in Frage gestellt, dass man mit der Hamas über Vermittler auch verhandelt und Lösungen ad hoc, also für bestimmte Krisen oder kriegerischen Auseinandersetzungen findet. Insofern wäre das auch kein Novum, wenn im Gazastreifen wieder die Hamas zumindest an der Macht beteiligt wäre. Es wäre eigentlich eine Fortsetzung einer Situation, die fast 2 Jahrzehnte gedauert hat.
Nur dass es diesmal eben ein besonders brutaler Angriff gewesen ist. Noch herrscht ja Krieg, aber was kommt danach? Sie haben es gerade angedeutet. Die Hamas ist ja auch nicht in sich homogen. Ich habe bei Ihnen auch von einem Grundsatzpapier der Hamas gelesen, das die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung nicht ausschließt.
Ja, die Hamas hatte ihre erste Charta, Gründungscharta 1988, veröffentlicht. Und das war ein radikal-islamistisches Pamphlet, vollgespickt mit Koranzitaten und mit dem Willen der Vernichtung Israels als Staat, zum Teil auch mit antisemitischen Komponenten. Und davon hat sich die Hamas im Grunde mit der Zeit, wenn auch inoffiziell, verabschiedet und hat 2017 ein völlig neues Programm veröffentlicht, in dem sie auch nicht mehr direkt gegen die Juden kämpft wie 1988, sondern gegen die Zionisten, gegen die Besatzung, und hat angedeutet, dass sie bereit wäre, einen israelischen Staat, den sie nach wie vor nicht anerkennen will, zu dulden, neben einem palästinensischen Staat auf dem Gebiet des historischen Palästina. Das heißt, im Grunde hat die Hamas signalisiert, dass sie durchaus für die Zwei-Staaten-Lösung ist.
Nur aktuell würde wahrscheinlich Israel da kaum mitgehen, oder?
Aktuell nicht, aber es kann sich vielleicht auch ändern. Der Krieg hängt ja auch stark mit der Person Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident zusammen, der unbedingt diesen Krieg auch weiterführen will, weil auch, und das ist wenige bekannt, Netanyahu es vermieden hatte, in all diesen Jahren der Alleinherrschaft von der Hamas in Gaza wirklich den Schritt zu unternehmen, um die Hamas-Herrschaft dort zu brechen. Und es wurde ihm auch all die Jahre von allen möglichen Politikern in Israel, von seiner eigenen Koalition oder von der Opposition vorgeworfen. Also jetzt steht er sozusagen unter einem Leistungsdruck in einer Situation, die er teilweise selbst geschaffen hat.
Und wie ist es mit den Palästinensern? Wie stehen denn die nach all dem Leid, das sie nicht nur in den letzten Monaten erlebt haben, aber gerade jetzt spitzt sich ja schrecklich zu? Wie stehen denn die zu Hamas?
Die Hamas ist für die Palästinenser ein Symbol des nicht brechbaren Widerstands. Das muss man wirklich so sehen. Und die Hamas versucht ja sozusagen das historische Unrecht, das den Palästinensern 1948 mit den Vertreibungen angetan wurde, irgendwie auf die Tagesordnung zu bringen. Das hat die Fatah-Bewegung, die Säkulare, schon längst im Grunde in dieser Form aufgegeben. Sie vertritt diese Position aber nur noch symbolisch.
Aber es gibt ja auch die Palästinenser, die massive Probleme mit der Hamas bekommen haben, die dort ja auch mit eiserner Hand regiert. Also es gibt ja viele palästinensische Flüchtlinge, die fliehen oder im Gefängnis sitzen, weil sie mit der Hamas in Konflikt geraten sind. Was ist mit denen?
Ja, aber es waren nicht so große Zahlen. Also wie gesagt, der allgemein entstandene Eindruck war, dass die Hamas, obwohl sie eine Gewaltherrschaft im Gazastreifen etabliert hatte, auch aufgrund dieser längeren Geschichte der Einflussnahme durchaus auch Unterstützung in der Bevölkerung hatte.
Jetzt hat die Hamas mit ihrem Terrorangriff vom 7. Oktober auf Israel ja eine entschiedene militärische Reaktion geradezu provoziert. Welches Kalkül steckt dahinter, wenn man jetzt auf das Leid der Menschen und auf die ganzen Zerstörungen im Gazastreifen blickt? Was wollte denn die Hamas damit erreichen?
Ja, also ich weiß nicht, ob wir das je wirklich erfahren werden. Also die Hamas hat ja schon im Januar in einem ziemlich langen Dokument ihre Begründung für diesen Angriff veröffentlicht. Und im Grunde rollt sie einfach nur die Geschichte des ganzen Konflikts mit Israel auf und begründet das durch die israelische Aggression. Aber warum gerade in dieser Form der Angriff stattfand, wissen wir nicht. Es bleibt letztendlich ein Rätsel.
Vielleicht schreiben Sie ja dann Ihr nächstes Buch darüber, Herr Kroitoro.
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Der Nahostexperte Josef Kroitoro, der die Hamas schon seit Jahren beobachtet hat, gerade sein neues Buch veröffentlicht beim CH Beck Verlag über die Terrororganisation, der Titel Die Hamas, Herrschaft über Gaza, Krieg gegen Israel. Herr Kroitoro, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Mark Twains Abenteuer des Huckleberry Finn, erschienen 1864, sind Weltliteratur. Sie stehen für den Beginn des modernen amerikanischen Romans. Naturalistische Sprache, Rassismuskritik und dann der Außenseiter Huck Finn in der Rolle des Erzählers. An seiner Seite Jim, ein schwarzer Sklave. Ihm hat der afroamerikanische Autor Percival Everett jetzt einen weiteren Auftritt beschert. In seinem gerade erschienenen Roman James, da erzählt Percival Everett den Klassiker aus der Perspektive des Sklaven Jim. Und er wird dafür von der Literaturkritik frenetisch gefeiert. Ulrich Rüdenauer.
Diese weißen Jungs, Huck und Tom, beobachteten mich. Sie spielten immer irgendein Fantasiespiel, in dem ich entweder ein Schurke oder ein Opfer war. Auf jeden Fall ihr Spielzeug. Es lohnt sich immer, Weißen zu geben, was sie wollen. Deshalb trat ich in den Garten und rief in die Nacht hinaus: »Wer sind das draußen im Dunkeln?« Sie rumorten unbeholfen herum, kicherten.
Den Weißen zu geben, was sie wollen, das heißt auch, in eine Sklavensprache zu verfallen, sobald Aufseher, Miss Wharton, Tom Sawyer oder Huck Finn in der Nähe sind. Es ist eine Kunstsprache. Jim nämlich ist ein gebildeter Mann. Er hat sich Lesen und Schreiben beigebracht, steckt seine Nase heimlich in philosophische Bücher und er unterrichtet seine Tochter über die richtigen Verhaltensweisen und in der korrekten Sprache gegenüber den Herrschaften.
»Aber was sagst du ihr morgen, wenn sie dich fragt, ob es dir geschmeckt hat?«, fragte ich. Lizzie räusperte sich. »Miss Watson, das ist ja mal ein Kornbrett, wie ich's noch nie in meinem Leben gegessen hab.« »Probier's mit wo ich«, sagte ich. Das wäre die korrekte falsche Grammatik. »Das ist ja mal ein Kornbrett, wo ich noch nie in meinem Leben gegessen habe«, sagte sie. »Sehr gut«, sagte ich.
»That be some of cornbread luck never I had«, so heißt der Satz im englischen Original. Man hört und sieht, wie elegant Nikolaus Stingel diesen Tonfall in einen artifiziellen Dialekt übersetzt hat, der mit Verschleifungen arbeitet, auf korrekte Verbkonjugation verzichtet, Hilfsverben weglässt und so weiter. Mit diesem künstlichen und als künstlich herausgestellten Sklavenslang erzeugt Everett einen erstaunlichen Effekt. Die Herrschaftssprache wird lächerlich gemacht, indem den Herrschenden mit einer Kunstsprache begegnet wird. Als müsste man mit ihnen wie mit Kindern sprechen, weil sie nicht aus ihrer schrecklichen, rassistischen Fantasiewelt gerissen werden sollen. Die schwarzen Figuren sind sich ihrer Lage bewusst, aber sie verweigern sich der Opferrolle. Vielmehr tricksen sie ihre Peiniger aus. Zugleich versuchen sie damit, von deren Brutalität verschont zu bleiben.
Je besser sie sich fühlen, desto sicherer sind wir.
Das lässt sich noch auf heutige Zeiten übertragen. Schwarze Eltern bringen ihren Kindern früh bei, sich in Gegenwart weißer Polizisten bloß nicht falsch zu bewegen oder etwas Falsches zu sagen, um nicht versehentlich erschossen zu werden. Wie Mark Twain bedient sich Everett einer Vielzahl von Tonfällen. Über die Sprache selbst wird von Unterdrückung und Gewalt und von Akten der Emanzipation erzählt. Etwa wenn er sein Jim über Himmel und Hölle, über proleptische oder dramatische Ironie, über die subversive Kraft der Literatur und des Lesens sinnieren lässt. Ein Bleistiftstummel, für den ein anderer Sklave sein Leben gelassen hat, wird für ihn zum gewichtigen Schatz. Das Schreibwerkzeug hat eine größere Bedeutung und Wirkmacht als eine Waffe. Es wird zum Symbol der Befreiung schlechthin. Percival Everetts Hommage an Mark Twain, an seinen Humor und seine Menschlichkeit, nimmt viele Wendungen. James schreibt die Geschichte weiter und um. Auch wenn der Roman im 19. Jahrhundert spielt, er ist absolut zeitgenössisch, radikal, inspirierend. Er spricht von der Freiheit der Literatur, Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen und Randfiguren ins Rampenlicht zu rücken.
Ein Roman, der die Visionen von Mark Twain weiterspinnt, James von Percival Everett, ins Deutsche übersetzt von Nikolaus Stingel, und der Roman ist gerade im Hansa Verlag erschienen. Der Song Children des britischen Indie-Pop-Duos Adelaide aus ihrem gleichnamigen Debütalbum klingt nach einem Revival der Hippie-Ära, nach Woodstock und nach Love and Peace. Toxische Weiblichkeit war damals noch kein Begriff. Toxische Weiblichkeit? Gerade waren wir doch noch dabei, breitbeinigen Platzhirschen ihr Revier streitig zu machen. Doch die Autorin Sophia Fritz ist in ihrem neuen Buch schon ein Geschlecht weiter und sucht nach dem Toxischen im ewig Weiblichen. Astrid Meierle hat mit ihr gesprochen.
Der Impuls war, dass ich das Wort irgendwo gehört habe und sofort so einen ganz starken Widerwillen in mir gespürt habe. Ein Gefühl von, das Wort macht irgendwas mit mir, es ist mir unangenehm, ich weiß nicht genau, ob es auf mich zutrifft oder nicht, toxische Weiblichkeit. Und gleichzeitig war da so eine Vorahnung, dass ich dachte, okay, wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viele Männer kritisiert. Der Diskurs ist irgendwie sehr einseitig geführt worden und das wird umschwanken müssen irgendwann.
Also habe sie sich gefragt, ob man sich den Begriff toxische Weiblichkeit nicht aneignen und feministisch vorprägen müsse, sagt Sophia Fritz. Der Titel ihres gleichnamigen Buchs fordert geradezu heraus, nach einer Definition zu suchen. Die Autorin umschreibt den Begriff, benennt Verhaltensmuster, die zu manipulativen Handlungen führen oder auch zu einer gewissen berechnenden Unterordnung, um eigene Vorstellungen und Wünsche beim Gegenüber durchzusetzen. Kurz, der Versuch von Frauen, auf indirektem Weg Macht und Kontrolle zu erringen. Dies ist eine mögliche Art, den Begriff genauer zu fassen, denn eine präzise Definition existiert bislang nicht. Um das Phänomen eingehender zu betrachten, benutzt Sophia Fritz bestimmte Stereotype. Die Kapitel tragen Überschriften wie »Das gute Mädchen«, »Angry Bitches« und »Zicke«. Warum verwendet sie ausgerechnet Bezeichnungen, die man auch im Fundus patriarchaler Fremdzuschreibungen findet?
Mein allergrößter Wunsch war Entspannung. Ich dachte, ich möchte mich entspannt fühlen. Ich möchte diese Begriffe anschauen und keine Irritation spüren, kein Ressentiment, sondern eher so ein, ich habe es mir angeschaut, ich weiß, was davon wahr ist, was davon zutrifft, wo meine Eigenverantwortung beginnt und wo sie aufhört. Und der Begriff macht nichts mehr mit mir. Und dafür müssen wir sie aber erstmal in die Hand nehmen. Da müssen wir erstmal rein, glaube ich. Also es ging um eine Aneignung.
Damit beschreibt Sophia Fritz auch die generelle Ausrichtung ihres Buchs. Sie plädiert für Eigenverantwortung. Hier liegt der Unterschied zu vielen anderen feministischen Stimmen, die allen voran politische und systemische Veränderungen fordern, etwa flexible Arbeitszeiten für Eltern, bessere Entlohnung von Care-Arbeit, die noch immer zum Großteil von Frauen übernommen wird, und überhaupt gleiche Gehälter. Sophia Fritz setzt auf eine kritische Selbstbefragung. Mit schonungsloser Ehrlichkeit beobachtet sie Widersprüche zwischen ihren Werten, wie Loyalität oder Kommunikation auf Augenhöhe, und ihrem tatsächlichen Verhalten. Sie schreibt über Gespräche mit Freundinnen und kommt dabei auch zu ganz konkreten Lösungsvorschlägen. Wenn eine Frau einem sogenannten Mansplainer gegenüber sitzt, ein Mann, der belehrende Monologe hält, sollte sie sofort reagieren, das Gespräch lenken, die eigenen Anliegen auf den Tisch bringen, anstatt stundenlang Interesse vorzutäuschen. Oft legt Sophia Fritz den Finger in die Wunde. Auch bei der Frage, warum Freundschaften unter Frauen scheitern. Die Antwort: an mangelnder Konfliktfähigkeit und der Schwierigkeit, Differenzen auszuhalten. Die Autorin beobachtet aber auch das öffentliche Gespräch in den Medien, etwa politische Diskussionen in Talkshows.
Mir kommt diese Debattenkultur unheimlich patriarchal vor, per se. Es geht um ein Du oder Ich, also um so einen Kampf- oder Fluchtmodus, in dem nur einer gewinnen kann. Und wenn nur einer gewinnen kann, dann ist immer Scham im Spiel, weil einer wird verlieren und ich möchte nicht der sein, der verliert.
Das Ziel: offener, konstruktiver Austausch statt unversöhnlich gegenüberstehender Meinungen. Sophia Fritz' Forderungen nach einer neuen, nicht-hierarchischen Gesprächskultur erscheinen gerade jetzt absolut dringlich und auf der Höhe der Zeit.
Selbst ist die Frau. Mehr Eigenverantwortung statt Systemveränderung, fordert Autorin Sophia Fritz in ihrem Buch Toxische Weiblichkeit, erschienen bei Hansa Berlin. Und jetzt ist es Zeit für eine kleine Unterbrechung. Das macht Pause im Hirn, hat ein Besucher gesagt, nachdem er ein Konzert von Haffner Burgmeier erlebt hat, einem im Münchner Stadtteil Giesing ansässigen Musikerpärchen. Maria Haffner und Florian Burgmeier haben gerade ihr erstes gemeinsames Album Alois oder Nichts herausgebracht, sodass wir jetzt dank Christoph Leibold erleben dürfen, was Pause im Hirn bedeutet.
Ja, so klingt das, wenn ein Troll tollt. Und so, wenn ein Webs, hochsprachlich eine Wespe, Scheps, also schief durch die Luft surrt, weil er zu tief in den Bierkrug geschaut hat. Und dann kann es noch vorkommen, dass drei Käuzchen aus Dakar in Katar einen Katar bekommen, was sich dann so anhört.
Das ist das Schneuzen von Käuzen, das ist das Schneuzen von Käuzen, das ist das Schneuzen von Käuzen.
Fürwahr, die Welt steckt voller wunderbarer Töne. Und die Musik von Hafner Burgmeier ist zunächst einmal ein Lauschangriff auf die Laute von Natur und Kreatur.
Die Texte von Flori, die sind sehr lautmalerisch. Es gibt auch Texte, die sind absolute Fantasiesprache. Die finde ich zum Beispiel am schwierigsten. Andere sind wieder sehr absurd. Und da ist es wirklich so, man liest es und denkt, ach, das ist ja lustig zum Beispiel. Also das mag ich machen.
Ich liebe das natürlich, also dass man mit verschiedenen Lauten entstehen dann Bilder im Kopf. Wobei ich natürlich festgestellt habe, bei Fantasiegedichten, in Mini-Umfragen bei Freunden, wenn man verschiedene Laute aneinanderreiht, macht's Hirn, hat Bilder, die ähnlich sind. Also ist klar, wenn man irgendeine Laute, die an vielleicht an das Wort Himmel erinnern, dann macht's Hirn das, auch wenn das nicht das konkrete Wort ist.
Hafner Burgmeier, das sind Maria Hafner und Florian Burgmeier. Sie, Geigerin und Bratschistin, bekannt geworden unter anderem mit der Avantgarde-Volksmusik-Kombo Zwirbeldirn. Er, Komponist, Klavier- und Quetschenspieler sowie Tubist, Tieftonsänger und Textdichter. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Bühnenmusikband am Münchner Residenztheater, einander gefunden in der gemeinsamen Liebe zu spinnert-spinösen Klängen wie zu versponnenen Sprachspielereien. Burgmeier hat schon immer gerne aus Worten, Silben und Lauten Gedichte und Textminiaturen gezaubert. Einige davon haben er und Hafner über die letzten Jahre nach und nach vertont.
Ich habe der Maria oft einmal in der Nacht Stücke geschickt oder auch Texte ge-E-Mailt und Maria hat dann gesagt, hey, cool, das und die einfach vorsortiert, weil ich entscheide mich so ungern in diesen Dingen.
2021 hat Florian Burgmeier bereits unter dem schönen Titel Mimpfmö einen Band mit Gedichten herausgebracht, in dem er sozusagen nur mit Worten musiziert. Nun also vertonte Texte auf dem ersten Album gemeinsam mit Maria Hafner, das den nicht minder tollen Titel Alois oder Nichts trägt.
Alois, der war ein Bäcker. Wecken bug er und vom Wecker ließ er tagtäglich sich wecken.
Burgmeier und Hafner machen eine, äußerst aufgeweckte, muntere Musik. Da haben sich zwei wechselseitig wach geküsst, die auch so schon beide keine Schlaftablettentemperamente mitbringen. Der Tondichter und die Stimmmalerin. Auf Alois oder Nichts wird gejudelt und gejandelt. Mit hemmungsloser Hingabe überlassen sich Hafner Burgmeier dem blühenden Blödsinn. Und die stupenden musikantischen Qualitäten, die das Duo hier ausspielt, ohne je damit zu protzen, im Gegenteil, da ist auch viel Understatement im Spiel, der Rhythmus, bei dem man sprichwörtlich mit muss, die Federleichtigkeit vieler dieser Text-Tongespinste, das alles macht es einem einfach, sich zuhörend mit forttragen zu lassen.
Es hat mal jemand gesagt, das macht Pause im Hirn. Weil man muss irgendwie loslassen vom, ich muss mir alles erklären, es muss alles logisch sein. Und so. Man muss wirklich so ein bisschen eine Schraube im Hirn locker machen und dann kann man da mit uns mitschwimmen und sich so in eine andere Welt begeben.
Pause im Hirn, das bedeutet freilich keineswegs, dass Hafner Burgmeier Musik für Hirnlose machen würden. Wohl aber ist sie in ihrer valentinesk-dadaistischen Anmutung dazu geeignet, das Oberstübchen mal ordentlich durchzulüften, um andere, absurde Gedanken hereinzulassen. Denn vom Unsinn ist es meist nicht weit zum Tiefsinn. Und gleich um die Ecke vom Abwegigen lauern Fragestellungen von existenzieller Tragweite.
Impfst du die? Impfst du die,
Weltmusik aus Giesing, Alois oder Nichts, das erste gemeinsame Album von Hafner Burgmeier. Das gibt's über die Plattform Bandcamp. Um alles oder nichts geht's dann morgen wieder in der nächsten Ausgabe der Kulturwelt mit Tobias Ruhland. Eine gute Zeit bis dahin, wünscht Andrea Mühlberger.